Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich wirklich auch sehr, dass ich bei euch sein darf, dass ich Gemeinschaft mit euch haben darf, weil das ist immer so eine Ermutigung, wenn man irgendwo hinkommt, bis auf 2, 3 Gesichter oder 4, geht es jetzt gerade raus, aber einfach Gemeinschaft haben darf und doch erlebt, auch wenn man sich nicht kennt, da ist ein Band, was verbindet, was viel größer ist als alles Menschliche, nämlich die Liebe und die Gemeinschaft durch unseren Herrn Jesus Christus. Sein Geist, das ist so herrlich und deswegen freue ich mich wirklich bei euch zu sein, um mit euch über Gott und sein Wesen, sein Wirken in unserer Welt nachdenken zu können. Vorweg soll ich ganz herzliche Grüße von der Salome Gräfe, geborene Gottmann, weitergeben. Ich weiß nicht, wer sie überhaupt noch kennt, aber sie sagt, Freundin von uns und sie hörte, dass ich hier bin, sagt sie, hey, nimm ganz herzliche Grüße mit. Sie hat mich gestern extra noch angeschrieben, ich weiß gar nicht, woher sie denn Termin kennt, aber das will ich gerne tun von der Salome. Herzliche Grüße von den Geschwistern der Bibelgemeinde Oberberg und von der Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach. Das ist nämlich der Ort, wo ich seit 8 Jahren, ziemlich genau 8 Jahren, jetzt dienen darf, dort in der Seelsorge. Missionswerk Heukelbach, ich weiß nicht, wer es kennt, wir stellen Literatur her, Medien, um evangelistisch Menschen zu erreichen und Gottes Wort, das lebendige Wort, den Menschen nahezubringen, zu ermutigen, die Bibel zu lesen und den Herrn erkennen zu dürfen. Und ich selber bin in der Seelsorge dort tätig, bin verheiratet seit gut 31 Jahren mit der Claudia. Wir haben 2 Burschen. Unser Kleiner ist ungefähr so. Und stärker als ich, deswegen muss ich immer lieb sein zu ihm. Und der Micha, der Älteste, der ist verheiratet, die sind jetzt wohnen in Brandenburg jetzt. Und ja, ursprünglich komme ich aus dem Rettungsdienst, habe weit über 20 Jahre dort im Oberbergischen Kreis im Rettungsdienst gearbeitet, habe dann eben das EBTC besucht, 5 Jahre studiert dort und einer der Lehrer hatte, ja, so die Idee, ich könnte ja in der Seelsorge den Peter Bronslick, vielleicht ist der ein oder anderen noch bekannt, der war über 30 Jahre dort, in der Seelsorge unterstützen. Und so bin ich jetzt wirklich seit ziemlich genau 8 Jahren dort in der Seelsorge tätig, um immer wieder auch mit Anliegen von Menschen, mit Nöten, aber auch gerade mit dem Evangelium Rat zu geben und zu unterstützen und aufzuzeigen, Gottes Wort ist lebendig und es hat Kraft. Und das wünsche ich uns auch für heute Morgen, dass uns das deutlich wird, dass wir einen Herrn haben, der über Bitten und Verstehen, über alle Möglichkeiten heraus wirken kann und retten kann. Und so möchte ich euch mitnehmen in eine Zeit vor fast 3000 Jahren und mich mit euch zusammen über 2. Könige 4 nachdenken. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, 2. Könige 4. Es geht dort um den Propheten Elisa, dem Nachfolger Elias. Und sein Wirkungsbeginn ist circa 850 Jahre vor Christus. Sicher eine völlig andere Zeit wie das, was wir heute kennen. Für uns sicher auch schwer nachzuvollziehen oder vorstellbar, wie die Menschen dort gelebt haben, was so passiert ist. Und doch dürfen wir sehen, dass wir ein Element haben in dieser ganzen Geschichte. Und das ist unser lebendiger Gott, der den Propheten Elisa beauftragt hat, zu seinem Volk Israel zu reden, sie zu ermahnen, zur Umkehr zu rufen. Und dieser Gott ist der, über den wir uns auch heute Morgen Gedanken machen dürfen und wollen. Elisa stammt offensichtlich aus einem wohlhabenden Haus, denn die Berufungsgeschichte, als Elia ihm begegnet, ist er auf dem Feld mit einem großen Gespann am Pflügen oder am Arbeiten, Feldarbeit zu verrichten. Und das lesen wir in 1. Könige 19. Und ab 2. Könige 2 tritt er dann ganz konkret in der Erscheinung und er erlebt, wie Elia in den Himmel emporgehoben wird. Was für ein Erlebnis muss das gewesen sein, für eine Prägung. Aber ihm war auch völlig bewusst, welche Last an Verantwortung, welche Aufgabe er jetzt hat als Prophet für Gottes Volk. Und Elisas erste Wunder ist die Teilung des Jordan, denn er ist zurückgegangen so wie er mit Elia hingegangen ist, wo hat Elia den Jordan geteilt, und als er zurückgeht, teilt Elisa den Jordan, damit er trockenen Fußes hindurchgehen kann. Und so kommen wir dann nach anderen Begebenheiten, die uns berichtet werden, auch von Elisa, hier an dieser Stellung, an dieser Stelle in 2. Könige 4. Und ich möchte mit uns die ersten 7 Verse aus diesem Kapitel lesen. 2. Könige 4, ab Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen und von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße, und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie hinein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und er sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Bleibt sitzen dazu. Ja, großheiliger Gott, wir danken dir für dein Wort, was wir heute Morgen lesen dürfen. Und so beten wir dich, dass du redest, dass du unsere Herzen auftust für das, was du uns zu sagen hast, und dass wir bereit sind, es zu leben. Herr, verherrliche dich heute Morgen, auch jetzt an dieser Stelle, zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Ich habe die Gedanken dazu überschrieben mit der Überschrift: Auf die richtige Adresse kommt es an. Auf die richtige Adresse kommt es an. Das ist schon weit über 20 Jahre her. Ich war noch im Rettungsdienst tätig. Da war dort am Gummersbacher Krankenhaus stationiert, bekommen wir den Auftrag, einen Rücktransport von einer Untersuchung oder aus einer Arztpraxis heraus, ich weiß es gar nicht mehr, jemanden einfach zurück nach Hause zu bringen. Nichts Dramatisches, einfach eine ganz normale Taxifahrt oder wie auch immer, aber in Begleitung. Und wir lesen den Zettel, die Adresse, und fahren los. Und dann kommen wir an, mitten in Gummersbach in der Innenstadt. Und der ältere Herr guckt raus und sagt: Hier wohne ich nicht. Ich sage: Wieso? Ist doch die richtige Adresse, die richtige Hausnummer. Ich meine, das Haus sah schon ein bisschen komisch aus, muss ich gestehen. Aber er sagt: Na, hier wohne ich nicht. Ich sage: Sind Sie sich sicher? Ja. Und ich gucke nochmal etwas genauer hin. Und nicht nur der ältere Herr war ein bisschen tüdelig, sondern auch die beiden Krankenwagenfahrer. Denn auf der Adresse stand Schützenweg, und wir sind in die Schützenstraße gefahren. Gibt es beides in Gummersbach, ist nur der Schützenweg ist im anderen Ortsteil. Und dann sind wir den Weg gefahren zu ihm nach Hause in den Schützenweg, und da war er erfreut und wir waren auch erfreut, dass wir das dann doch noch zu Ende bringen konnten. Aber man hat einfach nochmal gesehen, und ich musste mich, als ich hier drüber nachgedacht habe, daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir die richtige Adresse kennen. Dass wir wissen, wo wir hinfahren oder hingehen, dass wir wissen, wo wir uns hinwenden. Und als wir dann da am Ziel waren, da waren wir alle glücklich. Und es war so herrlich, auch als beim drüber nachdenken, das nochmal zu erfassen, dass wir die richtige Adresse kennen dürfen. Aber gehen wir auch zur richtigen Adresse? Und da möchte ich mit euch heute Morgen drüber nachdenken und möchte euch mit hineinnehmen. Auf die richtige Adresse kommt es an. Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann habe ich 3 Punkte dort. Und der erste Punkt ist hoffnungslos. Hoffnungslos oder mutlos. Wie hat diese Frau sich wohl gefühlt? Was erfahren wir von dieser Frau hier, von dem, was sie diesem Propheten, dem Elisa, sagt? Welche Nöte hatte sie? Lasst uns einfach mal gemeinsam drüber nachdenken. Wir lesen, dass sie ihren Mann, einen Diener Gottes, verloren hat. Er ist gestorben, also sie ist Witwe. Das ist der erste Punkt, den wir sicher hier festhalten können. Und das ist eine ganz andere Lebenssituation, als Witwe in der damaligen Zeit zu leben, als heute. Wir wissen nicht, wie lange sie schon Witwe ist, aber wir erfahren, wie massiv und existenzgefährdend ihre Situation ist. Es geht hier nicht um fehlenden Luxus oder um Dinge, die ihr fehlen, wo man aber gut darauf verzichten sein kann, sondern es geht um das nackte Überleben bei dieser Frau. Dazu kommt, dass sie alleinerziehend ist, denn sie muss zwei Kinder erziehen. Und das ist eine dramatische Situation in der damaligen Zeit gewesen und sicher oft auch genug heute noch. Und das ist nicht nur die Verantwortung für die Kinder, sie zu erziehen, für sie da zu sein, sondern sie muss auch für den Lebensunterhalt dieser Kinder sorgen. Und das ist sicher extrem herausfordernd und sehr schwierig gewesen. Und dazu kommt es, wie es kommen muss, sie hat massive Schulden. Sie weiß nicht, wie sie den nächsten Tag überleben soll, geschweige denn ihre Schulden bezahlen soll. Das Inkassobüro sitzt ihr im Nacken, das lesen wir hier. Der Schuldner ist gekommen, um das Geld einzufordern. Aber noch nicht genug. Sie hat kein Essen mehr, nur noch ein bisschen Öl. Ich bin kein Bäcker und bin auch nicht so der große Koch, aber mit Öl alleine, bin ich mir sicher, kann man nicht viel machen. Aber das ist das Einzige, was sie hat. Sie weiß nicht, wie sie ihre Kinder und sich selbst ernähren soll. Ich kenne so eine Situation nicht. Gott sei Dank. Wenn ich Hunger habe, darf ich an den Kühlschrank gehen oder mir was kaufen. Und dazu erlebt sie noch diese krasse Ungerechtigkeit. Dieser Schuldner tut etwas, was Gott uns in 3. Mose 25 und auch in Nehemia 5 sehr deutlich verboten hat. Nämlich, dass das Volk Israel sich nicht untereinander in Abhängigkeit bringen soll. Dass sie dort neben nicht die Schwester und den Bruder aus dem Volk heraus ja in diese Not bringen soll. Und von ihnen das Geld zu fordern. Muss man sich mal vorstellen. Er will die Kinder von der Frau, von der Mutter wegnehmen, in dieser Situation, um die Schulden zu begleichen. Ein schamloses Ausnutzen der Armen und hier dieser Witwe hat Gott sehr, sehr deutlich verboten. Aber vielleicht ihre größte Not und Verzweiflung in diesem Moment ist, dass sie von Gott enttäuscht ist. Sie schreit, dein Knecht hat Gott gefürchtet, das weißt du doch. Und jetzt ist diese Situation, jetzt stehen wir hier und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was für eine Not. Und versucht euch das mal vorzustellen. Der Ehemann hat dem Herrn gottesfürchtig gedient. Er hat den Herrn gefürchtet. Wahrscheinlich hat er viele Nachteile in Kauf genommen und hat auf Karriere oder Sicherheiten verzichtet. Vielleicht hat er einen sicheren Job aufgegeben und im Vertrauen auf Gottes Versorgung den Schritt in die Spendenabhängigkeit zu gehen. Natürlich sind wir immer von Gott abhängig, völlig. Aber ist es nicht ehrlicherweise so, dass es sich manchmal gut anfühlt, wenn wir am Ende des Monats noch Geld überhaben? Wenn wir Versicherungen haben, wenn wir noch Erspartes auf dem Bankkonto haben, fühlt sich das nicht gut an? Das ist alles, was Gott uns schenkt. Sie als Familie haben diesen Weg gewagt, völlig auf die Unterstützung anderer Menschen zu warten, in diesen Dienst, in diesen vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und was ist dabei herausgekommen? Schuld und Not und jetzt der Tod und diese Angst um die Kinder und wie es weitergehen soll. Natürlich, und das wissen wir auch, das wisst ihr auch, es ist uns nicht versprochen als Christen, als Menschen, die Gott lieben und ihm nachfolgen, dass es uns gut geht. Hat Gott nicht gesagt. Dass wir keine Sorgen haben, dass wir immer ausreichend zu essen haben, dass wir keine Verfolgung erleiden. hat Gott nicht gesagt, sondern eher das Gegenteil. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Und diese Frau schreit ihre ganze Not jetzt, wie wir es hier in Vers 1 lesen, heraus zu Elisa. Sie schrie, völlige Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie weiß keinen Rat mehr und kann nur noch um Hilfe schreien, weil ihr das Wasser bis zum Hals und vielleicht noch höher steigt. Und ich musste in dieser Situation, als ich das gelesen habe, an Petrus denken. Als er dem Herrn aus dem Wasser, als er aus dem Boot steigt und aus dem Wasser geht und auf einmal auf die Umstände schaut und untergeht und nur noch schreien kann, Herr, hilf. In Matthäus 14, Vers 30 können wir das nachlesen. Was muss diese Frau gedacht haben? War sie enttäuscht? Ich glaube schon. Und an dieser Stelle möchte ich dich mal ganz konkret fragen, dich persönlich. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, von Gott enttäuscht worden zu sein? Wendest du dich von ihm ab? Das ist sicher eine Reaktion, die viele Menschen haben, sich und dann auch dahinter verstecken, wenn man sie nach ihrem Glauben fragt. Naja, diesem Gott, den kann man ja nicht glauben, der macht ja nicht, dass es mir gut geht oder der hilft mir nicht. Oder zweifelst du an seiner Liebe sowie Macht und nimmst die Dinge dann lieber selbst in die Hand? Wenn Gott nicht hilft, wenn Gott nicht handelt jetzt, wo ich es doch so nötig habe, wo es so dringend ist, dass jetzt eingegriffen wird, ja, dann mache ich es eben selber, so wie ich meine, wie es richtig ist. Und ich weiß es ja eigentlich sowieso immer besser, dass was richtig ist und wann es sein soll. Das ist wahrscheinlich eher unser Verhalten, wenn es uns nicht schnell genug geht und wir nicht wissen, ob der Herr überhaupt handeln möchte. Ich aber will, dass mein Wille geschehe. Ist nicht das Gebet des Herrn Jesus, sondern der betet, was Gottes Wille ist. Ich kenne diese Gedanken, ich sage das ganz ehrlich. Und zu warten und zu vertrauen, dass Gott eingreift, ihm das völlig zu überlassen, das ist sehr herausfordernd. Oder die dritte Möglichkeit, sagst du ihm deine Not und wartest dann auf sein Handeln und Reden. Und solange tust du das, was nötig und möglich ist. Aber nicht, um Gott vorzugreifen, sondern einfach in den Platz oder in diese Situation, in die Gott dich hineingestellt hat, das zu leben, was Gott möchte. Und dabei müssen wir uns doch fragen, und ich denke, das ist euch auch bewusst, kann Gott dich überhaupt enttäuschen? Kann Gott uns enttäuschen? Wenn wir sagen, Gott, du enttäuschst mich, dann sagen wir ja im Grunde, dass Gott uns Dinge verspricht, die er nicht hält. Enttäuschung bedeutet ja Ende der Täuschung. Täuscht Gott uns? Ihr Lieben, das kann der wahrhaftige und lebendige Gott nicht. Denn er ist die Wahrheit. Er kann dich nicht belügen und er hat es auch nicht nötig, dir etwas vorzugaukeln, vorzutäuschen und es dann anders zu tun. Wenn wir Dinge nicht verstehen, dann liegt es an uns, weil wir Gott in seinem Wesen und Handeln nicht wirklich erkannt, nicht wirklich verstanden haben und uns oft unseren eigenen Gott zusammenbauen. Durch Erfahrungen, durch Menschen, die uns prägen, aus so vielen verschiedenen Dingen heraus. Und ihr Lieben, das ein falsches Gottesbild ist eines der größten Herausforderungen und der größten Nöte in der Seelsorge. Wo Menschen sich ihren eigenen Gott zusammenbauen, so müsste Gott sein, das ist Gott. Oder sie fallen nur noch auf einer Seite, Gott ist immer Liebe. Aber wir müssen Gott in seinem ganzen Wesen, in allen Wesenszügen verstehen und auch leben. Wie hat diese Frau sich wohl gefühlt? Was waren ihre Gedanken? Wir haben gesehen, sie ist Witwe, alleinerziehend, hat Schulden und so weiter, Ungerechtigkeit. Ich bin mir sicher, dass sie hoffnungslos war. Zumindest kann ich es sehr gut nachvollziehen und verstehen und ihr glauben. Umso schöner ist zu sehen, wie sie handelt, was sie tut. Dass sie nicht in dieser Situation stehen bleibt und resigniert, dass sie nicht einfach den Kopf in den Sand steckt, sondern es ist so schön zu sehen, wie sie kompromisslos, und das ist der zweite Punkt, kompromisslos, nach mutlos oder hoffnungslos, kompromisslos ihren Glauben lebt und sie vertraut und gehorcht. An wen oder welche Adresse wendet sie sich und wie handelt sie? Das ist sehr interessant und entscheidend. Sie wendet sich an Elisa und klagt ihm ihre Not. Und das ist ja auch naheliegend. Als einer der Prophetenschüler, so wie oder Prophetensöhne, wie wir es im Vers 1 lesen, wäre er sicher mit Elisa verbunden. Sie hatten vielleicht eine Arbeitsgemeinschaft und dienten den Herrn zusammen. Sie standen in enger Verbindung. Davon gehe ich aus. Und Propheten wurden von Gott berufen und hatten sicher auch eine besondere Befähigung durch den Heiligen Geist. Aber das schließt natürlich auch nicht das Wort zu studieren aus, sich mit dem Herrn zu beschäftigen und auch ein bewusstes, konkretes Leben in der Nachfolge, in der Hingabe an ihren Herrn zu leben, schließt es auch nicht aus. Und als Frau dieses berufenen Mannes musste sie natürlich alle Entbehrungen und Herausforderungen mittragen. Sie kannte die Schwächen, diese Not in diesen Herausforderungen des Dienstes ganz genau und persönlich. Die geistlichen Kämpfe ihres Mannes, das Versagen ihres Mannes im Vertrauen auf den Herrn oder wo er immer noch in eigenen Sünden hing. Sie kannte das. Und das hört sich vielleicht oft so schön an. Ich bin vollzeitig an einem Dienst. Man steht im Dienst für den Herrn. Und das ist auch etwas, wo wir dem Herrn wirklich dankbar sein dürfen, dass er Menschen beruft und Menschen in den Dienst stellt. Aber die Kämpfe und die Herausforderungen, die werden dadurch ganz sicher nicht weniger. Die Anfechtungen. Wenn man erkennt, wie viel Herzenshärtigkeit immer noch in meinem eigenen Herzen ist. Wie viel Kampf und Bereitschaft zur Sünde immer noch da ist. Und in so einem Dienst stand auch der Verstorbene und hat jetzt seiner Frau Schulden und diese Situation hinterlassen. Sie wendet sich jetzt an den Dienstpartner oder an den Leiter, an diesen Propheten, dem Berufenen Gottes, an Elisa. Und da ist die Frage, an wen wendest du dich? Ganz konkret, an wen wendest du dich, wenn du Nöte hast? Wenn du Sorgen hast, wenn du Hilfe benötigst. Wir haben ja keinen Elisa, keinen Propheten mehr. Ist das jetzt ein Problem? Also es gibt keine Propheten mehr. Muss es ein besonderer Mann mit besonderen Gaben sein, wo ich hingehen kann? Oder muss es ein vollzeitlich Dienender sein oder vielleicht sogar ein Profi, wie wir das gerade oft im Kontext von Seelsorge hören? Jemand, der Psychologie studiert hat, der die Menschen versteht und kennt, halte ich für sehr fraglich. Zu wem kannst du heute gehen? Und zu wem gehst du? Und ich glaube, dass wir in Vers 7 hier in diesem Kontext dieses Berichts, den wir lesen dürfen, die Antwort finden. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Ein Mann Gottes, ein Mann, der dem Herrn dient, der hingegeben leben möchte. Ich glaube, dass das die Lösung ist. Diese Kennzeichnung oder Bezeichnung kennzeichnet das Entscheidende. Echte Hilfe bekommen wir da, wo Menschen dem lebendigen Gott dienen, ihn lieben und mit ihm leben. Es geht nicht um den Menschen in erster Linie, an dem wir uns wenden. Natürlich ist es gut, wenn der Erfahrung hat oder wenn er vielleicht auch zugerüstet ist, im Besonderen auch im Wort Gottes. Aber es geht nicht um den Menschen, sondern um den Herrn dahinter. Ein Mann Gottes. Auf den allmächtigen Gott kommt es an. Er ist es, an dem wir uns wenden dürfen. Durch Menschen eben auch in besonderer Weise, die uns begleiten, die uns helfen. Ja, und es gibt von Gott begabte Menschen. Aber auch sie sind völlig abhängig von Gott, um diesen Dienst, in den Gott sie hineingestellt hat, wo er sie mitbegabt hat, dass sie das auch leben. Und dabei geht es um die Gemeinschaft mit Gott und das Miteinander in der Gemeinde, die daraus entstehen soll. Gemeinde ist der Ort, wo wir als Geschwister zusammenkommen können. Mit all dem, mit unseren Freuden, auch mit unseren Freunden, aber auch mit unseren Leiden, mit unseren Sorgen und Nöten. Und ihr Lieben, das ist mir so wichtig, auch heute Morgen euch das nochmal deutlich mitzugeben. Dieser Gott, dem dieser Elisa diente, dem diese Frau offensichtlich vertraut, ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott, der vor 3000 Jahren diese Situation gelenkt und geleitet hat. Es ist derselbe Gott, der spricht und aus dem Nichts ist das Universum. Eine Größe, die für uns nicht vorstellbar ist. Der vor ewigen Zeiten her war. Es ist derselbe Gott, der heute in deinem, in unserem Leben regiert. Der die Welt lenkt und leitet, auch wenn sie noch so konfus aussieht. Und es ist derselbe Gott in Ewigkeit. Wo wir, wenn wir seine Kinder sind, einmal sein werden. Der Wundertäter, der hier wirkt, ist der gleiche Gott. Derselbe Gott. Auch dein Leben hält der ewig Seiende fest und bringt dich ans Ziel. Es kommt nicht auf den Menschen. Auch wenn Gott Menschen, dich und mich gebrauchen möchte, um im Miteinander ihn zu verherrlichen. Aber es geht um Gott selbst. Und ich möchte zwei Stellen mit euch lesen. Einmal aus Psalm 102. Psalm 102, die Verse 26 bis 28. Und du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie. Sie werden verwandelt, du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Hier wird deutlich von diesem Schöpfer Gott gesprochen. Und die zweite Stelle finden wir in Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 8. Da lesen wir von unserem Herrn Jesus. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Wir könnten noch viele Stellen dazu lesen, aus Jesaja oder auch aus der Offenbarung. Und diesem Gott dürfen wir heute Morgen begegnen, der in seiner Allmacht hier vor 3000 Jahren in so wunderbarer Weise wirkt. Und wir lesen hier, wenn wir weitergehen in diesem Abschnitt, dass die Frau nichts anderes mehr hat als ein bisschen Öl. Und das ist jetzt so entscheidend und auch sicher für unser Leben. Elisa sagt dir etwas im Auftrag Gottes, als Mann Gottes. Und was macht diese Frau? Sie macht es genau so, wie Gott es sagt, durch Elisa. Sie handelt kompromisslos, ohne das in Frage stellen, so wie Gott es durch Elisa sagt. Sie ist gehorsam, weil sie weiß, wem Elisa dient und gehorcht. Die Frau stellt diese Anweisungen nicht in Frage. Sie gehorcht. Die Frau stellt keine Fragen oder seine Anweisungen in Frage. Nein, sie handelt einfach so, wie Gott es durch Elisa sagt. Lasst uns diese drei Verse nochmal lesen. 2. Könige 4, Vers 3. Da sagt er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Dadurch macht sie klar, Gott, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Wenn du das sagst, und das ist so entscheidend auch in meinem, in deinem Leben, der Bibel glauben und Gott vertrauen. Und es ist so herrlich zu wissen, dass wir Gott vertrauen dürfen. Wir selber haben das auch in einer Zeit von großer Not in unserer Familie erleben dürfen. Und zu dieser Zeit mussten wir gerade, oder durften wir, das Buch Gottvertrauen von Jerry Bridges lesen. Es war so eine Ermutigung, so eine Stärkung für uns. Unser Sohn war an Leukämie erkrankt und es sah wirklich nicht gut aus. Aber Gott hat Gnade geschenkt, er darf leben. Aber das waren zwei harte Jahre auch. Und als wir dieses Buch gelesen haben, und es ist so interessant, Jerry Bridges, der Autor, das wird bei den Neuauflagen nicht mehr deutlich, aber sonst war es im Vorwort. Er ist selber erkrankt, hat ein Leiden, was ihn in vielen Dingen behindert. Aber als er dieses Buch Gottvertrauen schreibt, ist seine Frau an Krebs erkrankt und verstorben. Und man merkt, dieses Buch ist wirklich von einem Mann geschrieben, der das gerade buchstabiert, was er da zu Papier bringt. Und er macht so deutlich, wie groß Gott ist und dass wir ihm vertrauen dürfen. Auch in Zeiten, die wir nicht verstehen, die wir nicht wollen, die uns überfordern. Und wir können und müssen auch nicht alles verstehen. Aber wenn wir Gott kennen, wie er ist, dann dürfen wir ruhig sein, selbst in solchen herausforderndsten und schwersten Zeiten der Not, der Fragen. Gott ist der Handelnde, er ist souverän, er hat alles in der Hand. Und du darfst dich ihm vollkommen hinsehen und hingeben und sehen, wie er handelt. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch nicht wundern, wenn Gott uns etwas sagt und deutlich macht durch sein Wort, hey, mach das nicht. Und wir tun es trotzdem, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das schief geht. Wenn Gott das nicht segnen kann und auch den Weg nicht mitgeht. Wir müssen Gott nicht nach Dingen fragen, die er uns in seinem Wort verboten hat. Warum? Ja, weil er uns doch liebt. Setzt er uns Grenzen in unserem Leben. Und wir kommen und sehen hier an diesem zweiten Punkt, in diesem kompromisslosen Glauben und Vertrauen dieser Frau, wie sie in ihrer Not sich völlig auf Gott wirft. Das tut das eins zu eins umsetzt, was Gott deutlich macht. Und so dürfen wir erleben, wie eine hoffnungslose Situation durch kompromisslosen Glauben und Vertrauen zu grenzenlosen Segen verwandelt wird. Und das ist der dritte Punkt, grenzenlos. Ja, wir dürfen hier Zeuge sein, ihr Lieben, wie Gott im Überfluss gibt. Was hat das wohl für eine Freude und Staunen bei der kleinen Familie ausgelöst? Sie schütten ein bisschen Öl, so wie sie es sagt, aus einem kleinen Krug, ich weiß nicht in wie viel Krüge, aber es hört einfach nicht auf. Sie schüttet und schüttet, bis alle Gefäße voll sind. Und dann will sie noch eins haben und der Sohn sagt, Mama, ich habe keins mehr. Aber habt ihr bemerkt, was das Öl zum Stillstand gebracht hat? Was diesen Überfluss gestoppt hat? Die irdischen Gefäße. Nicht Gott. Die Begrenzung kam nicht von Gott. Der Grund, warum das Öl versiegte, war, dass nicht genügend irdische Gefäße da waren. Gott hätte wahrscheinlich bis heute laufen lassen. Nicht Gott ist begrenzt und er gibt auch nicht knauserig, sondern wir begrenzen Gott. Leider auch immer wieder durch unseren Glauben oder mangelnden Glauben, durch unser Handeln in unserem Leben. Ich möchte noch eine Stelle mit euch lesen aus Jeremia 33, Vers 3. Da lesen wir, rufe mich an, Jeremia 33, Vers 3. Dann will ich dir antworten und will dir große und unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Gott fordert uns auf, ihn anzurufen, ihn zu bitten. Und er möchte geben. Ja, Gott gibt uns nicht immer das, was wir uns wünschen, was wir meinen, was jetzt dran sein sollte. Aber die großen und unfassbaren Dinge sind doch auch gerade die, wo wir wissen dürfen, Gott weiß, was gut ist. Und Gott weiß auch, wann es gut ist. Und das ist die Frage. Haben wir diesen Glauben, dieses Vertrauen, dass Gott eingreift? Dass er zu seinen Zusagen steht, wenn er sagt, ich bringe dich ans Ziel. Wenn wir Matthäus 28, 20b lesen, ich bin bei euch. Ja, wie lange denn? Solange wie ihr glaubt und vertraut, bis zum Ende. Halleluja, was haben wir für einen Gott? Und so möchte und tut er auch heute noch große Wunder. Immer wieder. Und das größte Wunder, was er immer wieder tut, auch heute noch, ist, dass verlorene Menschen, die ihn nicht suchen, die ihn nicht wollen, die ihm nicht vertrauen, die ihn ablehnen, rettet. Er ist ein Rettergott. Aber die Frage ist, wo sind die Arbeiter? Wo sind die Menschen, die bereit sind, diesen Dienst zu tun? Auf Gott hinzuweisen? So zu leben, dass es sichtbar wird, dass man anders ist? Dass Christus mich, euch bewegt? In Apostelgeschichte 1, Vers 8b lesen wir, ihr sollt meine Zeugen sein. Das sind die letzten Worte, die der Herr Jesus sagt, bevor er auffährt zum Vater. Wie geht's hier weiter in diesem Abschnitt? Die Witwe soll nach diesem Wunder die Schulden bezahlen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz gutes und feines Prinzip, was wir hier sehen dürfen. Wenn wir Schulden machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Schulden zügig und verbindlich zurückzahlen können. Sie hat Schulden gemacht und er sagt ihr, verkauf das Öl, bezahl deine Schulden und von dem Rest sollst du leben. Auch das hat ja wieder mit Vertrauen zu tun. Ich hätte es wahrscheinlich erst gemacht. Ich hätte erst gelebt und dann die Schulden abgestottert. Aber hier sehen wir es genau andersrum. Natürlich müssen wir, wenn wir ein Auto oder ein Haus kaufen, also ich kann es nicht bar bezahlen oder aus der Tasche, da müssen wir sicher auch Schulden machen, Darlehen aufnehmen. Aber dass wir verbindlich sind. Auch in diesen Dingen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal klar machen, und wir dürfen uns ja auch durch das Mahl Christi, was wir immer wieder in der Erinnerung an sein Wirken am Kreuz einnehmen dürfen und sollen, das größte Geschenk und ewig gültige Geschenk hat Gott, der Vater, uns in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn gemacht. Sein Sühnen am Kreuz. Das Bezahlen deiner und meiner Schuld und Sünde. Die Rechtfertigung, die er uns erwirkt hat, dass wir gerecht vor einem heiligen Gott stehen dürfen. Das bedeutet, sind unbezahlbare und nicht zu vergessende, nicht zu fassende, zu beschreibende Gnadengeschenke Gottes. Das ist das größte und grenzenloseste Geschenk, was es auf dieser Erde gibt. Und da möchte ich dich, ich kenne euch nicht, oder die wenigsten, oder vom Sehen, den einen oder anderen. Aber hast du ganz persönlich dieses Geschenk Gottes für dich in Anspruch genommen? Weißt du um die Vergebung deiner Schuld und Sünde durch Jesus Christus am Kreuz? Weißt du, und kannst du das sagen, Jesus Christus ist mein persönlicher Retter. Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich, ich bin bei Gott. Ihr Lieben, das ist das, was die Bibel uns verspricht, was die Bibel uns zeigt. Kannst du das sagen? Wenn nicht, dann bitte ich dich von Herzen, wirklich von Herzen, klär das noch heute. Mach nicht eher die Augen zu, auch nicht zum Mittagsschlaf oder heute Abend, bis du das geklärt hast. Ihr Lieben, hier geht es um die Ewigkeit. Und ich bitte dich, im Namen unseres Herrn, klär das. Komm zu ihm, bekenne ihm deine Schuld und lass ihn dein Herr in deinem Leben sein. Das ist so entscheidend und so wichtig. Wenn du keine Gewissheit hast, dann klär es bitte heute. Aber zurück zum Text. Auch wenn uns diese irdischen Dinge in unserem Leben oft herausfordern. Und wir vielleicht manchmal fragen, Herr, weißt du überhaupt, wie es mir geht? Der Jesus weiß, was wir bedürfen. Er wusste, was diese Frau braucht. Er sieht jeden einzelnen Menschen und kennt ihn persönlich. Das ist so gewaltig. In Matthäus 6 dürfen wir das lesen. In Philipper 4 haben wir gelesen, ein paar Verse weiter wird das nochmal deutlich. Und an so vielen anderen Stellen wollen wir jetzt nicht noch weiter lesen, aber die Frage ist an dich, glaubst du seinem Wort und vertraust du ihm ganz praktisch und kompromisslos? Auch wenn es mal länger dauert oder es anders läuft, als du es dir wünschst. Und Gott zeigt uns immer wieder seine Grenzenlosigkeit und seine Liebe. Ich komme zum Schluss. Die Witwe in ihrer realen Not wusste, an wen sie sich wenden konnte. Sie kannte den Mann Gottes. Sie kannte die richtige Adresse und war bereit, Hilfe zu suchen, anzunehmen und das zu leben. Das ist entscheidend auch in unserem Leben. Es nützt nichts, wenn wir Gottes Gebote kennen, wenn wir sein Wort vielleicht studieren, aber nicht danach leben. Und so durfte sie trotz ihrer Hoffnungslosigkeit durch diesen kompromisslosen Glauben und dieses Vertrauen grenzenlose Gnade und echtes Heil erfahren. Sie durfte den lebendigen Gott live und bei der Arbeit erfahren, den Gott, der heute noch dieselbe Kraft hat und mit gleicher Sicherheit das ganze Universum lenkt und leitet und es hält und dich kennt. Und liebt. Und das wünsche ich euch wirklich von Herzen, dass jeder einzelne von euch hier das versteht, mehr und mehr erkennt und dass ihr auch als Gemeinde das leben wollt, an diesem Platz, wo Gott euch hingestellt hat. Hier oben auf diesem Berg, war so interessant, Sauerland ist ja auch nicht gerade niedrig, aber man fährt die ganze Zeit bergab und dann fährt man hier zum Schluss, also zumindest von der Seite, wo ich jetzt gekommen bin, nochmal so richtig steil berghoch. Hey, und ihr seid ein Licht auf dem Hügel. Und ich möchte euch ermutigen, lebt das zur Ehre Gottes. Es gibt nichts Größeres, als wenn Menschen heute gerettet werden und ihr ein Teil dessen sein dürft, die Gott dazu benutzt, sich zu verherrlichen. Lasst uns noch zusammen beten. Großer heiliger Gott, wir Und danken dir für dein Wort. Es ist so gewaltig, wenn wir dich ein Stück mehr erkennen dürfen. In deiner Größe, in deiner Heiligkeit, in deiner Majestät und Pracht, Herr, aber auch in deiner Geduld mit uns. Herr, wir können nur staunen über deine Treue, selbst wenn wir untreu sind. Über deine Liebe, weil du als Wesen Liebe bist. Herr, du kannst gar nicht anders. Und wir lesen, dass du gut bist und Gutes tust. Herr, und vergib mir und auch uns, wo wir manchmal denken, du tust nichts Gutes in meinem Leben, Herr. Wir wollen zu dir kommen und ich möchte dich auch ganz konkret für die Geschwister hier am Ort bitten, Herr, dass du sie segnest, Herr. Dass du sie stärkst in ihrem Miteinander, in ihrer Liebe und Hingabe für dich, unseren Herrn und Heiland. Und ich möchte dich bitten, dass du sie gebrauchst, Herr, damit Menschen dich sehen und erkennen und du auch durch sie rettest. Danke, dass du uns und sie dafür gebrauchen möchtest. Und so beten wir dich an und danken dir, dass du bist, der du bist. Amen.